Nein, brauchst du?
Ich habe jetzt auf den 40 Minuten Vortrag eingestellt. Okay.
Ja, wir haben ja insgesamt 2 Stunden zur Verfügung bis 15 Uhr. Peter braucht etwa 40 Minuten, 45 Minuten, haben wir eigentlich noch ausreichend Zeit hinterher, eine Diskussion anzuzetteln. Das heißt, ja, Fragen entsprechend hinterher. Genau, also wichtig ist, das Mikrofon muss alles aufnehmen. Also falls ihr euch wundert, wir haben zwar dieses Mikrofon, das wird auch dort aufgezeichnet, es läuft aber nicht über die PA, das ist nur zu Dokumentationszwecken. Das heißt, man muss laut reden. Gut, bitte.
Ja, erstmal guten Tag. Ich hoffe, es können mich jetzt alle gut verstehen, einschließlich der Aufzeichner. Ich bin, wie gerade schon gesagt, Peter Gerwinski. Ich bin hier in Funktion als Head of Office der ganz frisch gegründeten Free Software Foundation Europe. Und schöne Grüße also von Georg Greve. Er hatte leider einen Unfall mit seinem Motorrad. Ihm selbst geht es verhältnismäßig gut, aber nicht so gut, dass er heute hier sein könnte. Seinem Motorrad geht es leider weniger gut. Aber Menschen sind etwas schwieriger zu ersetzen, zu reparieren als Hardware. Ja, die Multimedia-Einrichtung ist heute etwas anders, als man es von anderen Veranstaltungen her kennt. So was passiert, das ist aber, denke ich, nicht weiter tragisch. Ich werde versuchen, hier trotzdem einen umfangreichen Einblick in die Geschichte und Philosophie des GNU-Projekts zu bringen. Ja. Ja, gut, ich schreibe jetzt ausnahmsweise mal, wechsle ich jetzt die Sprache. Na, ja, hier sehen wir ein Zitat des Aurelius Augustinus, der heilige Augustinus. Der hat also im Jahr 300 bis 400 ungefähr gelebt und dort hat er den Satz vollbracht: Omnis enim res, quae dando non deficit, dum habetur et non datur, non dum habetur, quomodo habenda est. Das heißt, denn jede Sache, die durch Weitergeben nicht verliert, wenn man sie besitzt, aber nicht weitergibt, dann hat man sie nicht so, also dann besitzt man sie nicht so, wie man etwas besitzen soll. Das heißt, die Tradition der freien Software in Europa reicht also ziemlich weit zurück, bis ins 4. Jahrhundert nach Christus genau genommen. Software gab es schon damals. Was ist Hardware? Was ist Software? Hardware ist alles, was wir sehen und anfassen können. Alles Stoffliche. Software ist sozusagen der Rest. Das ist die Information, das, was man nicht anfassen kann, was aber trotzdem da ist. Und Hardware und Software haben unterschiedliche Eigenschaften, die wichtig sind, um die Philosophie der freien Software, also damit auch die Philosophie des GNU-Projekts, zu verstehen. Und zwar ist jeder Gegenstand letztlich einmalig, auch wenn ich ein großes Massenprodukt herstelle, viele tausend Exemplare desselben Gegenstandes existieren, aber trotzdem ist jeder für sich einmalig. Wer einmal ein Kind erlebt hat, das partout eine ganz bestimmte Puppe haben möchte, obwohl es tausend andere hat, der weiß, wovon ich spreche. Man kann Gegenstände eigentlich gar nicht kopieren. Vielleicht mit großem Aufwand, bei Druckwerken geht es noch, die legt man auf den Fotokopierer, aber das, was da kopiert wird, ist ja eigentlich nicht das Papier, sondern die Information, die auf dem Papier drauf ist, die Software. Die Hardware selbst zu kopieren, ist eigentlich nicht möglich oder zumindest extrem aufwendig. Ja, wie kommt das? Ja, die Gesamtheit an Material im Universum ist konstant. Ich bin Physiker, wir nennen das den Energieerhaltungssatz. Es gibt dann Umwandlungsmöglichkeiten zwischen Masse und Energie, E gleich mc Quadrat, aber zunächst mal ist die Materie im Universum als Gesamtheit eine Konstante, daran können wir nichts ändern. Wenn ich also einen Gegenstand habe und ich möchte einen zweiten haben, muss ich Material aufbringen. Und wer einem anderen einen Gegenstand wegnimmt, enteignet diesen, den Besitzer. Zum Beispiel habe ich hier ein Notebook mitgebracht. Da sieht man jetzt gerade auch ein Bild von dem Augustinus. Wenn mir jetzt jemand dieses Notebook wegnehmen würde, dann hätte er ein Notebook und ich hätte keins mehr. Zumindest eins weniger. Das ist ein Problem mit Hardware. Deswegen ist es wichtig, Eigentum zu schützen. Wie sieht es denn jetzt mit Software aus? Wir haben ein Original, zum Beispiel E gleich mc Quadrat, und das kopieren wir jetzt. Ich erzähle hier jemand anderem die Weisheit E gleich mc Quadrat. Dann weiß der das auch. Aber ich weiß es immer noch. Das heißt, die Information wurde durch das Kopieren nicht weniger. Und hier ist der prinzipielle Unterschied zwischen Hardware und Software anzusiedeln. Das Kopieren ist einfach. Es ist sozusagen das Natürlichste von der Welt, dass Information kopiert wird. Und die Gesamtmenge der Information, wenn man von so etwas überhaupt reden kann, ist veränderlich. Also dadurch, dass ich jetzt hier im Raum den Leuten etwas erzähle, hoffe ich, dass es zumindest der Fall ist, dass danach einige Leute etwas mehr mit nach Hause nehmen, als sie hier hingebracht haben. Das heißt, die Information im Universum ist mehr geworden. Das kann man auch ein bisschen härter fassen. In der Physik kennen wir Möglichkeiten, Information zu messen. Das ist nicht so ganz einfach. Man kann sich vorstellen, sowas wie Information ist eine Art Gegenteil der Wahrscheinlichkeit, so zu verstehen, es kommt ein Techniker zu mir zu Besuch, um irgendetwas zu reparieren. Der schaut sich das Problem an, drückt einen Knopf und das Problem ist gelöst. Er hatte das Know-how. Naja, das ist extrem unwahrscheinlich, dass das von alleine so ist. Der muss das irgendwoher haben, dieses Wissen. Er muss es sich mühsam erarbeitet haben oder jemand hat es ihm erzählt. Auf jeden Fall, die Wahrscheinlichkeit, dass er das einfach so konnte, ist sehr gering. Das heißt, die Information im Sinne von, es ist unwahrscheinlich, dass so etwas von alleine entsteht, die kann mehr werden. Sie kann auch weniger werden, wenn ich ein System einfach so auf sich beruhen lasse, zum Beispiel ein Buch, das enthält jede Menge Informationen, das lege ich irgendwo hin und gucke 500 Jahre später nochmal hin, dann ist die Information weniger geworden. Man kann es vielleicht nicht mehr lesen. Also Information kann verloren gehen, man kann eine Bibliothek anzünden und damit Information in großem Stil vernichten. Sie kann aber auch mehr werden. Und durch Kopieren erhöht sich die Gesamtmenge der Information. Das heißt, es entsteht nicht unbedingt ein Schaden dadurch, dass ich Information kopiere, dadurch, dass ich Information freilasse. Und naja, was frei Gegenteil von Freiheit ist Unfreiheit, Besitz, Eigentum. Man spricht da von geistigem Eigentum. Und das sozusagen das Gegenteil davon ist, dass ich die Informationen freilasse, Freiheit der Informationen. Ja, geistiges Eigentum, was ist das? Ist das so etwas wie ein Menschenrecht, wie das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit? Wenn man einen Juristen fragt, kann man die Antwort bekommen, nein, das ist es nicht. Geistiges Eigentum ist kein Naturrecht, kein natürliches Recht, das einfach da ist, sondern es ist ein Recht, das von Menschen extra für einen bestimmten Zweck eingeführt wurde. Alles, was mit geistigem Eigentum zusammenhängt, Urheberrecht, Patentrecht, Markenrecht, ist von Menschen geschaffen worden, um damit einen bestimmten gesellschaftlichen Nutzen zu erreichen.
Was war denn ein Naturrecht?
Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit. Gut, ich bin kein Jurist. Was ich habe ich mir so von Juristen erklären lassen. Auch letztlich ist das auch von Menschen geschaffen. Das ist auch eine Sache, die ich selbst gerne dazu sage. Zumindest ist es halt so, dass in der Rechtswissenschaft ein prinzipieller Unterschied genannt wird zwischen dem geistigen Eigentum und den Menschenrechten. Dafür bin ich jetzt allerdings nicht der Fachmann. Ja, was hat man davon, so ein geistiges Eigentum einzuführen? Warum tut man das überhaupt? Man maximiert damit die Nutzungsmöglichkeiten für den Besitzer. Besitzer in Anführungszeichen, weil das schaffen wir ja gerade, diesen Begriff geistiges Eigentum. Gleichzeitig vermindert man die Nutzungsmöglichkeiten für die Gesellschaft, weil der Besitzer jetzt eine Informationsverknappung herstellen kann. Er kann diese Information geheim halten, sie wird nicht kopiert und die Gesellschaft hat weniger Möglichkeiten, diese Informationen zu nutzen. Ich sage jetzt bewusst Nutzungsmöglichkeit und spreche nicht von dem Nutzen der Gesellschaft, denn zunächst einmal ist das hier wertneutral. Es gibt Informationen, bei denen der gesamtgesellschaftliche Nutzen geringer wird, wenn man sie weit verbreitet. Zum Beispiel Privatsphäre, persönliche Angewohnheiten, persönliche Vorlieben, also alle Daten, die eigentlich niemanden anderen was angehen, sind schützenswertes Gut. Und wenn ich diese Daten geheim halte, kann die Gesellschaft diese Daten weniger nutzen. Trotzdem kann es sein, dass der gesamtgesellschaftliche Nutzen dadurch größer wird, dass ich eben nicht meine Sexualgewohnheiten in die Zeitung setze, zum Beispiel. Das Gegenteil von geistigem Eigentum ist die Freiheit der Information. Wie gerade schon gesagt, die Information ist beliebig kopierbar. Es liegt also gewissermaßen in der Natur der Information, diesen Zustand der Freiheit anzunehmen. Das heißt, es ist von den dafür zuständigen Menschen schwer zu erreichen, dass geistiges Eigentum auch wirklich sich durchsetzt. Dadurch, dass ich die Information freigebe, verändern sich natürlich die Nutzungsmöglichkeiten für den, jetzt in doppelten Anführungszeichen, Besitzer dieser Informationen. Konkret, wenn ich eine Software habe und die befindet sich nicht nur auf meinem Computer, sondern ich weiß, die befindet sich überall in der Welt, dann verändert das, was ich mit dieser Software für die Welt machen kann, weil ich nicht mehr der Einzige bin, der diese Leistungen erbringen kann. Also verändert sich. Ob das jetzt zum Positiven ist oder zum Negativen, sei im Moment einfach mal zurückgestellt. Im Moment sammeln wir nur wertneutral sozusagen die Gesetzmäßigkeiten. Es maximiert hingegen die Nutzungsmöglichkeiten für die Gesellschaft, wenn die Information frei ist. Jeder kann darauf zugreifen. Jetzt unabhängig davon, ob das für ihn gut ist oder schlecht, bestehen halt mehr Möglichkeiten für die Gesamtgesellschaft, mit dieser Information etwas zu machen, als wenn sich diese Information jetzt im geistigen Besitz von nur einer Person befindet. Gut, bis jetzt war immer nur von Information die Rede. Und jetzt spezialisieren wir das Ganze und reden jetzt konkret von Computerprogrammen, von Software im heutigen Sinne. Das ist eine Information, die einen ganz konkreten Nutzen hat, nämlich man kann diese Information auf einer Hardware ausführen, um damit einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und damit bekommt Information einen ganz anderen Stellenwert. Ich möchte jetzt einmal kurz noch ein Beispiel aus der Hardware-Welt lesen, das ich hier in einem sehr guten Zeitungsartikel gefunden habe von Berlin Online. Und zwar steht in der Zeitung: Stellen wir uns einmal vor, ein Computerprogramm sei ein Auto. Dann hätte dieses Auto eine Lizenz. Und in der Lizenz würde stehen, was der Hersteller dem Benutzer alles verbietet. Der Benutzer dürfte das Auto zum Beispiel nicht in einer anderen Farbe streichen, andere Räder anmontieren oder sonstige Veränderungen an dem Wagen vornehmen. Man dürfte nicht unter die Motorhaube gucken, um zu sehen, wie der Antrieb funktioniert. Man dürfte auch keine Teile aus dem Motor ausbauen, um sie in ein anderes Auto wieder einzusetzen. Vermieten oder verleasen könnte man das Auto nicht, und überhaupt dürfte nur derjenige das Auto fahren, der es gekauft hat. Wenn man gegen eine dieser Regeln verstößt, wäre der Autohersteller berechtigt, die Lizenz zu kündigen. Der Besitzer wäre dann verpflichtet, sein Auto zu vernichten. Das klingt absurd für Autos. Das klingt auch absurd für Software, für Computerprogramme. Und diejenigen, die mit der Software angefangen haben, die kannten das in dieser Weise auch gar nicht zunächst mal, denn am Anfang war die Software frei. Die Anfänge, konkret jetzt die Anfänge des GNU-Projekts, liegen im Jahre 1971. Damals hat ein junger Programmierer namens Richard Stallman am MIT Artificial Intelligence Lab in Boston, USA, angefangen als Software-Spezialist, als Programmierer, als Hacker, wie man auch heute noch gerne sagt, wobei die Wortbedeutung Hacker im ursprünglichen Sinne gemeint ist, nämlich jemand, der sich intensiv mit einer Materie befasst und selbst wenn man ihm nur unzureichende Werkzeuge in die Hand gibt, also wenn man ihm, sagen wir mal, nur eine Axt in die Hand gibt, dann schafft er es, damit wahre Wunder zu vollbringen. Er schafft es also praktisch mit einer Axt eine Taschenuhr zu bauen. Das sind die Hacker. Die Bezeichnung Hacker für Leute, die in andere Leute Systeme eindringen, die kam erst viel später und wurde durch die Medien mehr oder weniger bewusst herbeigeführt, um ein Feindbild aufzubauen. Im ursprünglichen Sinne war also Richard Stallman einer dieser Hacker. Und es war zu dieser Zeit üblich, dass jeder, der Software sieht, sofort hineinschauen darf, wie funktioniert das denn überhaupt? Man durfte es auch verändern. Also es war am MIT zu dieser Zeit gang und gäbe, dass irgendwelche Gäste von außerhalb kamen. Diese Gäste gucken sich das System an, kriegen auch sofort das, was wir heute Root-Zugriff nennen, also Zugriff auf die innersten Funktionen des Betriebssystems mit der Aufgabe, schaut euch das doch mal an, wenn euch das gefällt, dürft ihr es übernehmen, ihr dürft es auch verändern, wenn ihr eine gute Idee habt. Das passierte auch ständig und man hat also der Freiheit größtmöglichen, der Information größtmögliche Freiheit gelassen zu dieser Zeit. Das blieb auch eine ganze Weile so und die nicht freie Software kam erst später, nämlich in den 80er Jahren. Konkret am MIT war es 1982, dass flächendeckend eine nicht freie Software, genau genommen ein nicht freies Betriebssystem, eingeführt wurde. Konkret Richard Stallman befand sich plötzlich in der Situation, er hatte ein Problem mit einem Drucker. Der machte nicht, was er sollte, nämlich drucken. Auch damals schon gab es Druckertreiber, eine Software, die konkret dazu dient, diesen Drucker anzusteuern, damit er eben druckt. Ja, und Richard Stallman als einer der besten Programmierer der Welt steht vor diesem Drucker und kann nicht drucken. Er weiß ganz genau, wo in der Treibersoftware der Fehler ist, aber er hat keinen Zugriff auf den Quelltext. Er kann die Veränderung nicht durchführen, zumindest nicht mit einem Menschen vertretbaren Aufwand. Gut, notfalls, man kann Programme disassemblieren, notfalls mit Hexdumps arbeiten, es geht alles, aber selbst das darf er ja nicht, das ist ihm nicht erlaubt. Die Lizenz erlaubt ihm nicht, die Motorhaube dieses Druckertreibers aufzuschrauben, um zu gucken, welches Rad ist denn jetzt kaputt oder von mir aus die Bits im Druckertreiber in einer anderen Farbe anzustreichen, alles das ist nicht erlaubt. Und das hat ihm und seinen Kollegen sein tägliches Arbeiten sehr erschwert. Und es ist auch von einem ethischen Standpunkt aus gesehen einfach nicht vertretbar, wenn man, um seine tägliche Arbeit ausüben zu dürfen, ständig gegen Gesetze verstoßen muss. Denn eine Lizenzvereinbarung ist letztlich eine Ausübung des Urheberrechts. Und in dem Moment, wo er gegen die Lizenzvereinbarung verstößt, indem er zum Beispiel den Druckertreiber repariert, um seinen eigenen Drucker benutzen zu können, verstößt er gegen das Urheberrecht. Und ja, wenn man sich jetzt in diese Lage hineinversetzt, was kann man tun? Naja, die allermeisten Leute stellen sich dann auf den Standpunkt, naja, es muss halt irgendwie gehen, also machen wir das jetzt. Und wenn dabei das Lizenzrecht, der Vertrag auf der Strecke bleibt, naja gut, wen interessiert es, das kriegt eh keiner mit. Naja, und es gibt ganz wenige Leute, ich hoffe, dass es in Zukunft mehr werden, die das stört. Die es einfach stört, gegen Gesetze verstoßen zu müssen, um die tägliche Arbeit verrichten zu können. Und Richard Stallman stand in dieser Situation und sagte sich, ja gut, dann muss ich halt was anderes machen. Dann kann ich nicht länger mich mit Software befassen. Es wäre aber schade gewesen, er wusste schon, dass seine besonderen Talente auf diesem Gebiet liegen. Und hat sich dann also zu einem sehr interessanten Schritt entschlossen, nämlich 1984 mit der Gründung des GNU-Projekts. GNU ist eine Abkürzung und sie steht für GNU is not Unix. Das heißt, das G in GNU steht für GNU. Das ist eine sogenannte rekursive Abkürzung. Das hat auch eine lange Tradition am MIT. Dort gibt es viele Programme, die in dieser Weise benannt sind. Zum Beispiel gibt es dort ein Programm eine. Das ist die Abkürzung für eine is not Emacs. Und dann gibt es einen Nachfolger von eine mit dem Namen 2. Das steht für 2 was eine initially. So, also in dieser Tradition wurde auch das GNU-Projekt benannt, was für Amerikaner ein Problem ist. Die können das so ohne weiteres nicht aussprechen. Im Englischen wird dann meistens so ein GNU daraus. Hier, ja, jetzt gibt es ja auch die Free Software Foundation Europe. Wir können es uns jetzt also erlauben, einfach GNU zu sagen, so wie man das als Europäer halt aussprechen kann. Gut, also Richard Stallman gründete 1984 das GNU-Projekt, um was zu erreichen, um einfach weitermachen zu dürfen mit dem, was ihm am meisten Spaß machte, nämlich Software zu entwickeln, sich mit Computern zu beschäftigen. Und um das möglich zu machen, braucht er Software, deren Lizenzbestimmungen es zulassen, dass man sie einsieht, modifiziert und auch modifiziert weitergeben darf, die sogenannte freie Software. Das ist also ein Begriff, der bis jetzt sozusagen noch gar nicht gefallen ist, ist aber jetzt leicht zu verstehen. Ich habe die ganze Zeit von freier Information gesprochen und wir spezialisieren jetzt auf diejenige Information, die in Computern ausgeführt wird, nämlich Software, und haben freie Software. Das Ganze wurde dann institutionalisiert, nämlich 1985 wurde dann die Free Software Foundation in den USA gegründet, um dem GNU-Projekt Vorschub zu leisten. Und bald gab es auch schon die ersten Erfolge zu verzeichnen. Zum Beispiel noch im Jahr 1985 kam der GNU Emacs als Editor heraus. Ist natürlich nicht nur ein Editor, sondern eigentlich alles. Er kann auch Kaffee kochen oder Tee. Ich selbst verwende den VI. Ja, zum Tee kochen. Ja, und dann gab es den GNU-C-Compiler, GCC, inzwischen umbenannt in GNU-Compiler-Collection, weil dieser Compiler nicht nur C spricht, sondern zum Beispiel auch Pascal. Das ist die Sprache, durch die ich dahin gekommen bin. Oder C++ oder ADA oder Java oder Fortran oder Objective-C und noch ein paar kleinere Sprachen. Alles das gibt es in der GNU-Compiler-Collection. Ja, der Vortrag sollte nicht ins Technische gehen, das heißt, ich werde jetzt hier nicht aufzählen, was es alle an Programmen gibt und wie diese zusammenarbeiten und welche enormen Vorteile diese freien Programme gegenüber ihren nicht freien Konkurrenzprodukten haben. Also es gibt praktisch kein Unix-System auf der Welt, wo nicht ein erheblicher Anteil von GNU-Programmen seinen Dienst tut, ohne dass das den Betreibern eigentlich wirklich auffallen würde. Es gibt auch Firmen, die ganz bewusst ihren Käufern empfehlen, wir haben die eine Hälfte der Software, die man eigentlich dringend braucht, die haben wir einfach weggelassen, weil die vom GNU, die sind eh besser. Also nehmt die und fragt uns nicht. Gut, das ist alles erlaubt. Ja, so gab es also einen Bestandteil des GNU-Projekts nach dem anderen, und im Jahr 1990 war das GNU-Projekt soweit komplett. Man hatte fast ein vollständiges freies Betriebssystem. Betriebssystem jetzt zu verstehen im Sinne von einschließlich Compiler, einschließlich Shell, einschließlich grafischer Benutzeroberfläche, was man halt so braucht. Es war alles da bis auf eine Komponente, nämlich den Kernel. Im Jahr 1990 startete man dann das Projekt, einen GNU-Kernel zu entwickeln, und der sollte den Namen Herd bekommen. Auch das ist wieder eine Geschichte für sich, ursprünglich sollte er anders heißen, aber aktuell heißt das Projekt eben Herd. Auch das ist eine rekursive Abkürzung, nämlich eine doppeltrekursive sogar. Herd steht für Herd of Unix Replacing Daemons. Und das H in Herd, also Herd, das wird ja alles Herd gesprochen, steht für Herd of Interfaces Representing Depth. Das war jetzt natürlich falsch rum. Und dann gibt es natürlich noch das englische Wort Herd wie Herde, GNU-Herde. Das ist jetzt das Tier, deswegen klein geschrieben. Also wir haben es mit einer Herde von GNUs zu tun, die alle zusammenarbeiten, um gemeinsam Unix zu ersetzen. und das ist eine Mikrokernelstruktur. Jetzt sind wir also schon wieder im Technischen. Wie auch immer, der HERT ist also ein ziemlich groß angelegtes Projekt. Es ist bis heute nicht abgeschlossen. Man hatte eigentlich gehofft, durch diese Mikrokernel-Architektur technische Unannehmlichkeiten zu umgehen. Das Gegenteil war der Fall. Es wurde alles immer komplizierter. Und im Jahr 1991 zumindest war es noch nicht fertig. Denke ich, sollte noch machbar sein. Was ist überhaupt ein Kernel zunächst mal? Wenn wir uns einen Computer vorstellen, dann ist das zunächst mal ein Haufen Blech und Silizium, die Hardware, und die ist so nutzlos, wenn sie da rumsteht. Die muss jetzt erst zum Leben erweckt werden, und dafür zuständig ist der Kernel. Und der Kernel, der stellt also jetzt, zum Beispiel, der sorgt dafür, dass, wenn man mit der Maus herumrudert, dass die Software, die auf dem Rechner läuft, das überhaupt mitkriegt. Der Mauscursor hat eigentlich überhaupt keinen Grund, sich auf dem Bildschirm zu bewegen, wenn ich die Maus bewege. Damit er das tut, muss eine Software laufen, nämlich der Maustreiber, und der ist ein Bestandteil des Kernels. Und alles, womit man wirklich arbeitet, das ist die Schale. Also der Benutzer des Computers, der kriegt den Kernel eigentlich nie zu sehen, der ist viel zu tief im Inneren. Was der Benutzer zu sehen kriegt, ist sozusagen nur die Schale des Gesamten. Und Schale heißt Englisch Shell. Also man arbeitet mit einer textorientierten oder grafischen Shell am Computer, aber das, was da tief im Inneren seinen Dienst tut, ist der Kernel. Ohne den läuft nichts, es ist die wichtigste Komponente des Systems in diesem Sinne. Natürlich läuft ohne die Shell auch nichts, denn nur mit dem Kernel alleine kann keiner vernünftig arbeiten. Was ist jetzt ein Mikrokernel? Gut, ich könnte jetzt diesen Kreis für den Kernel kleiner machen. Mikrokernel, damit ist gemeint, dass der Kernel wirklich nur das aller Notwendigste macht. Und die wirklich interessanten Dinge, die werden nochmal in einer Zwischenschicht erledigt. Das sind diese Unix Replacing Daemons. Daemon nicht im Sinne von Dämon, sondern im Sinne von Hilfsgeist. Das sind Hilfsgeister, die mit dem bisschen, was der Mikrokernel zur Verfügung stellt, zurechtkommen und das zur Verfügung stellt, was die Anwenderprogramme von da draußen brauchen. Also wir schieben nochmal eine Schicht dazwischen, wo kleine Hilfsgeister ihren Dienst tun, um zwischen dem Mikrokernel und den Anwendungsprogrammen zu vermitteln. Gut, den Kernel gab es also im Jahr 1991 noch nicht. Man hat zwar daran bereits begonnen. Das hat einen Finnen gestört, nämlich Linus Torvalds. Der hat im Jahr 1991 plötzlich eine Ankündigung rausgegeben ins Usenet, also unzulässig stark vereinfacht könnte man sagen, er hat es im Internet bekannt gegeben. Nämlich, dass er einen Kernel geschrieben hatte, der Linux heißen sollte. Zunächst einmal hat er in der Ankündigung schon reingeschrieben, es handelt sich um ein Spielzeug für Hacker, also für Leute, die sich intensiv mit Computern beschäftigen und selbst mit unzureichenden Werkzeugen noch Großartiges verbringen wollen, also Leute, denen das Basteln einfach Spaß macht. Dafür war es zunächst einmal gedacht. Es gab praktisch eine Explosion. Programmierer in aller Welt haben sich das Projekt angeschaut, haben gemeint, Mensch, das ist toll, ich mache mit. Hier hast du einen Treiber für eine Grafikkarte, hier hast du noch einen SCSI-Treiber für Festplatten und so weiter und so weiter. Alle Leute in der Welt, die verstanden, worum es ging, haben sich sofort darauf gestürzt und mitgearbeitet. So als hätte eigentlich nur noch das gefehlt. Ja, hat es ja auch. Das war ja das fehlende Element im GNU-System. Und 1992 bereits konnte man dann beides zusammenschrauben und hatte damit ein funktionsfähiges Betriebssystem. Nämlich die Kombination des Linux-Kernels mit dem GNU-System und das führt uns zu GNU-Linux. Gut, dieses GNU-Linux hat sich weiter ausgebreitet. 1992 konnte man, wenn man die Medien verfolgte, schon von dessen Existenz wissen. Ich selbst bin 1994 dazugestoßen. Trotzdem, der richtige Aufschwung kam erst später, allerdings nicht wirklich unerwartet für diejenigen, die es beobachtet haben. Das Gesamte ist ein, ja, wie soll man sagen, autokatalytischer Prozess, eine Art Explosion. Je mehr es schon bekannt ist, desto mehr Leute fühlen sich dazu berufen, dazu beizutragen und desto mehr passiert auch. Und das Wachstum, das war einfach gigantisch. Jetzt gab es noch ein einschneidendes Ereignis im Jahr 1998, nämlich die Bemühung um diese gesamte freie Software, um insbesondere auch das GNU-Linux-Betriebssystem herum, eine Marketingkampagne zu starten. Und das ist das, was wir als Open-Source-Bewegung kennen. Alles, was ich jetzt hier erzählt habe, war hauptsächlich philosophischer Natur. Jetzt hat diese gesamte Sache natürlich auch eine technische Komponente. Und das ist in der Wirtschaft natürlich viel interessanter als die gesamte Philosophie. Ein Wirtschaftsboss wird sich nicht davon überzeugen lassen, dass man ihm philosophische Vorträge hält. Der möchte Zahlen sehen, bitteschön, die Software hat so und so hohe Kosten im Jahr und fährt so und so viel Gewinn ein. Und genau solche Dinge zu betonen, ist das Ziel der Open-Source-Bewegung. Wie die selbst es ausdrücken, sie verzichten bewusst auf die in Anführungszeichen schädliche Philosophie, die nur dazu führt, dass Leute aus der Wirtschaft sich mit der Problematik nicht mehr befassen wollen und beschränken sich gezielt auf die technischen Komponenten des Systems. Das sollte also eine Marketingkampagne für freie Software sein. Werden. Es hat sich tatsächlich viel weiter ausgebreitet und auch zum Bedauern derjenigen, die Open Source überhaupt erst erfunden haben, spricht heute also sehr viel von Open Source, ohne von dem philosophischen Hintergrund überhaupt zu wissen. Das ist sehr schade, denn das sind ja die Wurzeln des Ganzen, da kommt das ja alles her. Wenn wir die Philosophie herausnehmen, dann ist nichts mehr da, dann steht das Ganze in der Luft. Ist dann nur noch eine Frage der Zeit, bis es herunterkracht. Also so gut es gemeint war, selbst die Väter der Open-Source-Bewegung sind inzwischen skeptisch, ob das eine gute Entscheidung war, es so zu nennen. Gut, jetzt sind wir noch nicht am Ende der Zeitskala angelangt. Im Jahr 2000 gab es noch ein interessantes Ereignis, nämlich das Ganze hat sich bis in die höchste Politik herumgesprochen. Und im Jahr 2000 gab es dann die Förderung des Projekts Freie Software und IT-Sicherheit durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Deutschland. Das BMWi. Konkret ist es also so, dass das Ministerium die, also auf jeden Fall die technischen Vorteile der freien Software, insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen, erkannt hat. Und eben im Jahr 2000 gab es erstmalig eine staatliche Förderung eines freien Softwareprojekts. Wer also bis jetzt das Ganze vielleicht noch als etwas Exotisches betrachtet hat, was nur so ein paar philosophisch angehauchte Spinner interessiert, zumindest das BMWi ist davon überzeugt, dass die ganze Sache Hand und Fuß hat und fördert es. Ja, und am Dienstag, jetzt vergangenen Dienstag, erfolgte die Gründung der Free Software Foundation Europe. Bis jetzt wurde also alles zentral in den USA für die ganze Welt praktisch ja, koordiniert und inzwischen ist das Projekt also so groß geworden, dass es sich lohnt, auch in Europa eine Anlaufstelle zu haben. Und deswegen haben wir uns mit 7 Leuten zusammengetan und einen Verein gegründet, zunächst mal in Deutschland, aber der Verein soll europaweit agieren und dieser Verein ist der Free Software Foundation Europe e.V., zu dem ich gleich noch Näheres sagen werde. Jetzt aber nochmal ganz konkret zu der Fragestellung, was ist eigentlich freie Software? Der Benutzer bekommt bestimmte Freiheiten gemeinsam mit der Software, nämlich die Freiheit, die Software zu modifizieren, weiterzugeben, und in diesem modifizierten Zustand auch wieder weiterzugeben. Und natürlich sie zu benutzen, sonst wäre es für ihn völlig witzlos. Sonst wäre er ja auch kein Benutzer. Also nochmal, Freiheit, die Software zu benutzen, zu modifizieren, weiterzugeben und modifiziert weiterzugeben. Es ist nicht die Rede von Freibier. In dieser Definition taucht nirgendwo etwas auf, dass irgendetwas etwas kosten soll oder etwas nicht kosten darf. Freie Software ist zunächst mal kommerzielle Software, ja?
Die Lizenzierung darf nicht kosten. Also voll nach Kosten
erfolgen. Stimmt so auch nicht ganz. Das stimmt so auch nicht ganz. Man darf es jederzeit zu einem Preis der eigenen Wahl verkaufen. Freie Software ist kommerzielle Software. Wieso nicht? Wo steht das? Wo?
Frei,
da steht aber nichts kostenlos.
Die Lizenz, also sonst muss ja die üblichen Lizenzgebühren und in der Wort frei, das bedeutet, dass die Leute jetzt verstanden, dass also keine Lizenzgebühr erhoben werden darf.
Da steht nicht das Wort Lizenzgebühr drin. Da steht frei. Frei im Sinne von Freiheit und nicht von Freibier. Das ist auch ein Problem. Das ist nämlich eines der am häufigsten begangenen Missverständnisse bei freier Software. Jeder, der frei liest, denkt an Freibier und nicht an Freiheit. Gemeint ist Freiheit. Das hätte man vielleicht damals 1984 noch umbiegen können, auf ein anderes Wort vielleicht, aber auf welches? Im Französischen geht das, da gibt es Libre. Und naja, im Englischen gab es halt nur Free. 1998, die Open-Source-Leute, die haben genau dieses Problem angehen wollen. Open-Source, da taucht das Wort Freiheit nicht auf. Stattdessen taucht auf offener Quelltext. Und von Freiheit ist nicht mehr die Rede. Ist natürlich Absicht, es soll davon ja nicht die Rede sein. Aber Naja, Open Source hat natürlich eine bestimmte Wortbedeutung, nämlich offene Quellen. Es gibt Firmen, die sagen, unsere Software kommt mit offenen Quellen. Also ist die Open Source Software. Ist sie nicht. Es gibt eine Definition für Open Source Software, die recht nahe an der für freie Software liegt, nicht ganz identisch ist, aber naja, es gibt also jede Menge Firmen, die sagen, unsere Software ist Open Source Software, weil die Quellen offen liegen, obwohl sie keine freie Software ist und auch keine Open Source Software im Sinne der Open Source Definition. Hier hat es gerade geknackt, die Aufzeichnung ist jetzt hier beendet. Falls jemand umdrehen möchte, werde ich mich dem nicht sperren. Gut, also. Mal wiederholen. Gut, ja, kann ich machen. Ja, gut. Es geht also um Freiheit. Eigentlich geht es auch gar nicht um Quelltexte. Es geht wirklich nur um Freiheit, nämlich die Freiheit zu benutzen, modifizieren, weiterzugeben und modifiziert weiterzugeben. Bloß damit ich sie modifizieren kann, brauche ich den Quelltext. Also ich brauche die Software in einer Gestalt, in der ich sie überhaupt modifizieren kann. Und das ist nun mal der Quelltext. Das ist die Definition für Quelltext auch im Sinne der GPL. Also Open Source ist nicht alles. Es geht wirklich um die Freiheit. Und es geht, wie gesagt, nicht um Geld, denn freie Software kann kommerzielle Software sein und ist es in vielen Fällen auch. Ich selbst habe eine Firma, die sich mit freier Software beschäftigt, die sich darauf spezialisiert hat. Und sämtliche Software, die wir in unserer Firma entwickeln, ist freie Software. Trotzdem stellen wir unseren Kunden tatsächlich unsere Dienstleistungen in Rechnung. Das ist kommerzielle Software. Der Kunde hat bei uns etwas bestellt, das bekommt er, das kann er in seinem Betrieb gewinnbringend einsetzen und dafür lassen wir uns bezahlen.
Die Dienstleistung oder die Software?
Die Dienstleistung des zur Verfügung stellens der Software. Das ist auch das, was in der GPL drin steht. Der Kunde hat jederzeit das Recht, diese Software, die er erworben hat, zu nehmen und auf einen FTP-Server zu packen. Ist sein Recht. Überhaupt keine Frage. Er darf sie auch modifizieren. Er darf selbst seinen Betrieb umstellen. Oh, bis jetzt habe ich Metallbau betrieben, aber jetzt habe ich gerade diese schöne Software erworben. Jetzt stelle ich meinen Betrieb um und verkaufe ab sofort Software. Ich darf das ja. Ich habe ja die Software erworben. Ich habe mit der GPL die Freiheit erworben, diese Software zu modifizieren und modifiziert weiterzugeben. Wenn ich einen Metallbaubetrieb hätte, würde ich das nicht so machen, sondern ich würde mich weiterhin auf das konzentrieren, was ich gut kann, nämlich Metallbau. Und die Software dort einkaufen, wo die Leute sitzen, die das gut können. Gut, meine Firma ist eine solche Dienstleistungsfirma, die halt Dienstleistungen für freie Software anbietet und dazu gehört das zur Verfügung stellen der Software. Das natürlich auch, das Entwickeln zur Verfügung stellen, Supportleistungen einschließlich Schulungen, alles das sind Dienstleistungen, die ich mir selbstverständlich bezahlen lasse. Aber die ganze Sache ist kommerziell. Auch die Nutzung ist auch ein häufiges Missverständnis. Die Nutzung freier Software ist nicht an irgendwelche nicht kommerziellen Zwecke gebunden. Ich darf jederzeit eine freie Software, die ich mir von mir aus dem Internet heruntergeladen habe oder die ich für teures Geld erworben habe, darf ich jederzeit kommerziell einsetzen in meinem Betrieb. Da spricht überhaupt nichts gegen. Ich darf sie sogar verkaufen. Ich darf nur nicht meinem Kunden, demjenigen, dem ich die Software gegeben habe, verbieten, das Gleiche zu tun. Das ist das, worum es geht. Freiheit für die Informationen. Man kann die Sache auch umdrehen und sagen, nicht kommerzielle Software ist freie Software. Nee, ist sie nicht. Sie ist zwar frei im Sinne von gratis, aber nicht frei im Sinne von Freiheit. Es gibt zum Beispiel Firmen, die mir ihren Webbrowser kostenlos zur Verfügung stellen, deswegen ist der noch lange nicht frei. Ja, bitte?
Ist die Herstellung dieser Software mit Lohnarbeit?
Die Frage war, ob die Herstellung der Software mit Lohnarbeit verbunden ist und die Antwort lautet eindeutig ja. Wer programmiert, wer seine Leistungen zur Verfügung stellt, kann sich dafür bezahlen lassen.
Das ist ja nicht unbedingt die Regel. Also es gibt ja auch etliche freie Softwareprojekte, die Freizeit geben.
Ja, stimmt. Es gibt tatsächlich jede Menge freie Software, die auf Freizeitarbeit beruht. Aber das ist auch nicht selbstverständlich. Das muss nicht so sein. Das kann so sein, ja. Ich selbst habe also sehr, sehr viel freie Software geschrieben und ohne jede Lizenzgebühren irgendwem zur Verfügung gestellt. Ich habe sie ins Internet gesetzt und ein relativ großer Teil meiner Arbeitszeit geht genau dafür drauf. Und das geht nicht nur mir so. Es gibt eben beides. Dieser Begriff, ob kommerziell oder nicht kommerziell, der ist unabhängig davon, ob es freie Software ist oder nicht freie Software. Das sind zwei orthogonale Eigenschaften sozusagen. Bitte?
Ich habe da noch mal eine Frage zu den Lizenzgebühren. Mhm. Wäre es jetzt möglich für jemanden, der ein Programm unter der GPL erhält, auf irgendeine Weise, also kauft oder nicht kopiert, dann ein Derivat zu erstellen, auf das er dann sein Copyright hat, beziehungsweise auch die Änderung, und dann dieses Programm so zu lizenzieren, dass der Nächste für das Recht, Änderungen durchzuführen oder für das Recht, das zu verkaufen, Anteile an den Änderer zu geben?
Ja, die Frage wird gleich beantwortet. Das ist das, worauf ich als Nächstes eingehen wollte.
Oder verbietet die GPL?
Das verbietet die GPL. Das sage ich aber gleich nochmal ausführlich. Gut, also nicht alle nicht kommerzielle Software ist frei. Freie Software ist häufig, natürlich auch nicht immer, kommerzielle Software. Und es ist in Ordnung, für seine Arbeit Geld zu verlangen. Das gilt eigentlich immer so, egal was man macht. Es ist nichts Schlechtes daran, für das, was man geleistet hat, etwas zu verlangen, eine Gegenleistung. Es ist aber nicht in Ordnung, die Freiheit anderer Leute einzuschränken, sofern dadurch nicht unmittelbare eigene Nachteile abgewendet werden. Deswegen freie Software, Freiheit für den, der die Software bekommt, oder auf einer philosophischen Ebene Freiheit für die Informationen. Gerade ist in der Frage das Wort Lizenzierung angesprochen worden und das ist auch eines der häufigsten Missverständnisse. Freie Software wird häufig als lizenzfrei dargestellt. Das ist nicht so, sie ist lizenziert. Das deutsche Urheberrecht gibt genau genommen überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas nicht zu lizenzieren. Wenn ich etwas schaffe, ist es mein geistiges Eigentum nach deutschem Urheberrecht. In den USA ist das etwas anders, man kann da tatsächlich auf seine Rechte komplett verzichten, das geht in Deutschland nicht. Und freie Software unterliegt einer Lizenz. Selbst dann, wenn der Autor das gar nicht will, unterliegt sie trotzdem irgendeiner Lizenz. Und der Autor selbst entscheidet jetzt, welcher Lizenzen. Jetzt ist gerade der Begriff GPL gefallen. Das ist eine der wichtigsten Lizenzen im Zusammenhang mit freier Software. Ich möchte jetzt kurz auf drei Lizenzen eingehen, nämlich die GPL, die LGPL und die Lizenzen vom BSD-Typ. Bei allen drei handelt es sich um Lizenzen für freie Software, die den Benutzern jeweils unterschiedliche Rechte zusichern.
So, und spätestens jetzt muss ich doch etwas mehr Tag in Betrieb nehmen. Schönen Differenzenquotienten, dass ich mal stehen kann, die ich vielleicht noch gebrauche.
Ja, Copyleft, all rights reversed, alle Rechte umgedreht statt vorbehalten. Das ist ein nettes Wortspiel, das diesen Mechanismus bezeichnet, der in der GNU General Public License realisiert ist, nämlich ein Mechanismus zur Anwendung des Urheberrechts zur Sicherheit der Freiheit. Ja, eine Lizenz, also vielleicht die wichtigste Lizenz, wenn es um freie Software geht, ist die GNU General Public License oder GNU GPL. Das G steht also nicht für GNU, sondern für General. Und das GNU steht davor nochmal extra. Was besagt denn jetzt die GNU General Public License? Hier wird mit Hilfe des Urheberrechts den Leuten etwas verboten, nämlich die Software in nicht freie Software umzuwandeln, ist verboten. Ja, das Ganze soll dem Benutzer maximale Freiheit zusichern. Also jetzt nicht nur meinem unmittelbaren Benutzer, wenn ich jetzt also jemand anderem diese Software gebe oder auch verkaufe und derjenige modifiziert die jetzt und möchte die jetzt seinerseits weitergeben. Jetzt hat er aber sehr, sehr viel daran modifiziert und möchte sich das bezahlen lassen, da spricht auch nichts gegen. Und er möchte verhindern, dass seine Modifikationen weitergegeben werden. Ja, da spricht zwar auch nichts gegen, aber dann kann ich ihm als Urheber der ursprünglichen Software verbieten, dann meine Sachen weiterzugeben. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, ist auch eines der beliebtesten Quellen für Missverständnisse. Die GNU General Public License erlaubt nicht die Umwandlung des unter ihr stehenden Codes in nicht freie Software und sie erlaubt auch die Kombination nur mit Komponenten, die ebenfalls freie Software sind. Das heißt, dass jetzt im technischen Sinne ausgedrückt Linken einer GPL-Bibliothek mit einem Nicht-GPL-Programm ist nicht erlaubt. Dadurch, dass ich mit der Bibliothek linke, wird die andere Software ebenfalls unter die GPL gezogen. Wer das nicht möchte, der darf halt diese Bibliothek nicht verwenden. Das ist Spielregel des Urheberrechts. Das Gleiche würde in der Regel in sehr viel stärkerem Maße noch gelten, wenn meine Software gar nicht unter der GPL stehen würde, denn dann kämen andere Leute ja gar nicht erst auf die Idee, sie könnten meine Quelltexte einfach mitverwenden, weil ich die ja gar nicht erst rausgegeben habe. Wenn ich aber meine Quelltexte unter der GPL herausgebe, unter der GPL veröffentliche, dann sichert mir das Urheberrecht zu, dass ich bestimme, unter welchen Regeln das erlaubt ist, diese Quelltexte mitzuverwenden, und die GPL, die General Public License, besagt, dass die Umwandlung in nicht freie Software nicht erlaubt ist, auch nicht als Kombination. So, jetzt war gerade schon von Bibliotheken die Rede. Und da kann es sein, dass diese Bestimmung, die ich gerade von mir gegeben habe, ungünstig ist. Nämlich, irgendjemand möchte meine Software als Bibliothek mitverwenden in einer anderen Software, die aber nicht der GPL unterliegt, aus welchem Grund auch immer. Wenn er die selbst schreibt, ist das sein gutes Recht, die unter eine andere Lizenz zu stellen. Und für diesen Spezialfall gibt es die GNU Lesser General Public License, die kleinere Lizenz, die kleinere öffentliche GNU-Lizenz. Die hieß ursprünglich Library General Public License und sie wurde aber bewusst umbenannt. So, warum? Ja, so idealistisch wie die ganze Sache mit dem GNU-Projekt ist, es geht hier nicht darum, der Welt einfach so die Quelltexte zu schenken. Hier handelt es sich um eine Art Austausch. Ich gebe der Welt meine Software unter der General Public License in die Hand. Ich erwarte aber dafür, dass die Welt sich an die Spielregeln hält, die diese Lizenz halt diktiert. Das sichert mir das Urheberrecht zu, das ist auch mein gutes Recht als Autor. Jetzt gibt es aber Situationen, wo meine Software unter diesen Bedingungen gar nicht ernst genommen wird, nämlich dann, wenn es sich um eine Bibliothek handelt, und die Verwendung dieser Bibliothek in nicht freier Software nicht erlaubt ist. Es gibt aber Leute, die wollen die Bibliothek in nicht freier Software verwenden. Jetzt kann ich denen das rigoros verbieten. Oder ich kann sagen, ja, ihr dürft das, und das trägt dann zur Verbreitung meiner Bibliothek bei. Und nur aus diesem Grunde gibt es die GNU/LessApp General Public License. Nämlich für die Situation, wo es schon jede Menge nicht freie Bibliotheken zu dem gleichen Zwecke gibt. Ich jetzt noch eine freie Bibliothek dazu stelle in dieses Feld von konkurrierenden Bibliotheken, stelle ich jetzt meine Bibliothek mit dazu und möchte, dass die ernst genommen wird, dann darf sie nicht so restriktiv sein, wie es die GNU General Public License vorschreibt. Die GNU Lesser General Public License erlaubt nicht, dass die Bibliothek in nicht freie Software umgewandelt wird, aber sie erlaubt die Kombination der Bibliothek mit nicht freier Software. So gesehen ist sie etwas verringert. Es gibt letztlich weniger Freiheit für den, der die Software hinterher benutzt, denn er hat jetzt nicht mehr die Garantie, dass das ganze System, das er bekommt, freie Software ist. Die Bibliothek, ja, das ist ihm garantiert, das sagt die GNU Lesser General Public License, aber jetzt können ja noch eventuell andere Komponenten dazu geschraubt worden sein von anderen Drittanbietern, die dann nicht frei sind. Das heißt, der Benutzer bekommt weniger Freiheit. Deswegen Lesser und nicht mehr Library, so wie sie ursprünglich hieß, denn Library General Public License, das suggeriert, dass es für Bibliotheken grundsätzlich richtig ist, sie unter diese Lizenz zu stellen. Das ist nicht der Fall, nämlich dann, wenn es keine konkurrierenden Bibliotheken gibt. Wenn meine Bibliothek die erste ihrer Art ist, warum soll ich sie dann nicht unter die GNU General Public License stellen? Für mich als Autor bietet das Vorteile. Nämlich, wenn jetzt irgendwelche Leute hingehen, meine Bibliothek verwenden, fällt deren Quelltext, den sie dazu packen, unter die GPL. Die kann ich dann wieder mitverwenden, diese Quelltexte. Das ist ein Austausch. Ich gebe denen meine Quelltexte, die geben mir ihre. Gut, jetzt gibt es Leute, die sagen, das ist alles nicht in Ordnung. Gut. Ja?
Kannst du Beispiele nennen, wo diese zum Beispiel typischerweise angewendet wird, auch in viele Programme sind?
Die Frage war danach, Beispiele zu nennen, unter denen diese GNU Lesser General Public License angewendet wird. Gut, ein wichtiges Beispiel ist zum Beispiel die GTK steht, glaube ich, unter der GNU Lesser General Public License und MESA auf jeden Fall. MESA ist eine Implementation des OpenGL 3D Interfaces. OpenGL wurde ursprünglich von SGI geschrieben und unter einer proprietären Lizenz zur Verfügung gestellt, also unter einer nicht freien Lizenz. Jetzt gibt es Leute, die sich hingesetzt haben und gesagt, wir bauen jetzt ebenfalls eine 3D-Bibliothek und die steht unter der GNU Lesser General Public License. Warum Lesser und warum nicht GNU General Public License? Naja, es gibt konkurrierende OpenGL-kompatible Bibliotheken, nämlich zum Beispiel die von SGI. Und wenn ich jetzt meine unter eine Lizenz stelle, die irgendwem anderen dann vielleicht nicht passt, verringert das den Nutzen, den meine Bibliothek für die Allgemeinheit hat. Ja, es gibt auch andere Beispiele, wo die GNU General Public License dazu geführt hat, dass es jetzt mehr freie Software gibt als vorher, nämlich sehr viele Software, die zunächst einmal gar nicht im Hinblick auf freie Software geschrieben wurde. Da haben dann die Autoren irgendwann unterwegs festgestellt, dass es eine Bibliothek gibt, die aber unter der GNU General Public License ohne Lesser steht. Und die möchten sie unbedingt verwenden. Dann haben sie zum Beispiel die Free Software Foundation gefragt, ja, kriegen wir das denn vielleicht auch unter einer anderen Lizenz? Wir möchten das nicht als freie Software freigeben. Dann sagt die Free Software Foundation, nein, dürft ihr nicht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder das Projekt wird fallen gelassen oder man macht weiter. Und das hat manche Firmen dazu gebracht, festzustellen, dass die GNU General Public License doch gar nicht so schlimm ist. Denn man kann eine Software, die man geschrieben hat und unter dieser Lizenz stehen hat, da kann man wirklich Geld mitmachen. Zum Beispiel ADA Core Technologies verkauft den GNU ADA Compiler und deren Betrieb läuft, soweit ich das weiß, recht gut. Den GNU-ADA-Compiler kann man auch aus dem Netz ziehen, hat dann aber vielleicht nicht die aktuellste Version und hat auf jeden Fall keinen Support durch ADA Core Technologies. Also ich als Telefonsupport würde zumindest nicht so erfreut reagieren, wenn mir jemand telefonisch auf den Wecker fällt, indem er sagt, ja, ich habe Ihre Software aus dem Internet geladen und hätte jetzt gerne 5 Stunden Hotline. Also die GNU General Public License ist durchaus eine kommerzielle Lizenz. Die GNU Lesser General Public License wird in solchen Situationen angewandt, wo es eine nicht freie Konkurrenz gibt, man aber das freie Produkt, die freie Bibliothek konkurrenzfähig machen möchte. Jetzt gibt es noch Leute, die sagen, ich möchte solche Beschränkungen den anderen nicht auferlegen. Ist deren gutes Recht? Und da gibt es noch eine dritte Klasse von Lizenzen, nämlich die Lizenzen vom BSD-Typ. BSD-Typ-Lizenzen enthalten diese Beschränkung nicht. Das ist eine Zwischenfrage.
Ich würde gerne wissen, ist eigentlich rechtlich die Möglichkeit, von einer Lizenz in eine andere Lizenz zu wechseln?
Ja, der Autor darf jederzeit von einer Lizenz zu einer anderen wechseln, wenn ihm danach ist. Der Autor darf grundsätzlich alles machen. Alle anderen müssen den Autor fragen. Es gibt aber ein paar Spezialfälle, die immer unkritisch sind. Zum Beispiel steht in der GNU Lesser General Public License explizit drin, dass man einen Code unter der GNU LGPL umwandeln darf in Code unter der GNU GPL. Das gleiche gilt auch für Lizenzen vom BSD-Typ. Die darf man jederzeit umwandeln in Software unter der GNU Lesser General Public License oder auch unter der GNU General Public License. Das geht umgekehrt nicht. Umgekehrt darf es immer nur der Autor, und der Autor darf es aber auch, der darf mit seinen Texten grundsätzlich immer das machen, was er für richtig hält. Noch eine Frage? Nein. Die Frage war, was passiert, wenn ein Autor nach so und so vielen Versionen der Software jetzt beschließt, die Lizenz zu ändern? Zum Beispiel, wenn bis Version 5 einschließlich war die Software unter der GNU GPL und soll jetzt zum Beispiel unter der GNU Lesser oder unter der BSD-Lizenz weiter vertrieben werden oder von mir aus auch unter einer proprietären Lizenz. Die Dinge, die bereits in Umlauf sind, bleiben unter der Lizenz, unter der sie in Umlauf gebracht wurden. Das ist immer so. Nicht nur bei freien Software-Lizenzen. Es sind schon Fälle bekannt geworden, wo ein Softwareentwickler beschlossen hat, ab sofort ist meine Software nicht mehr frei. Es gab aber noch eine alte Version unter der GNU General Public License. Dann sind andere Leute hingegangen, haben diese GPL-Version genommen, haben die modifiziert und haben daraus ein völlig neues Projekt gebaut. Und die proprietäre Version, die fällt dann manchmal einfach unter den Tisch, weil sie niemand mehr ernst nimmt. Noch eine Frage, ja?
Ja, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt ein Programmautor vom Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung, § 42 Urheberrecht,
Paragraph 42 Urheberrecht, Rückrufrecht wegen gewandelter Überzeugung. Ich bin kein Jurist, da kann ich nichts zu sagen. Aber das ist eine interessante Fragestellung, die werden wir in der Free Software Foundation Europe sicherlich mal untersuchen müssen.
Gibt es da so einen Entwurf, der beim Bundesministerium für Justiz, der auch noch ein weiteres Rückrufsrecht nach 30 Jahren grundsätzlich
vorsieht. Mhm. Rückruf wegen gewandelter Überzeugung. Moment.
Und das andere ist Paragraph 32, glaube ich, im Entwurf. Das ist ein allgemeines Rückrufsrecht.
Ja, also da kann ich leider keine Aussagen zu machen. Dafür kenne ich mich mit diesen Paragraphen einfach nicht gut genug aus. Es würde mich irgendwo wundern, wenn das auch auf diesem Sektor Gültigkeit hätte, denn das würde ja dann zum Beispiel auch für nicht freie Software gelten. Das heißt, ich kann jederzeit nach einem bestimmten Zeitraum meinem Kunden sagen, so Edge, ihr dürft das jetzt nicht mehr benutzen.
Ja, und man darf sie dann nicht mehr verwerten.
Dann darf der Kunde sie nicht mehr verwerten, genau.
Der Urheber darf sie auch nicht mehr verwerten.
Ach so, dann darf auch der Urheber sie nicht mehr verwerten.
Eieiei,
gut. Das fürchte ich, werden wir heute nicht klären können, diese Fragestellung. Mhm. Jetzt wollte ich aber. Ja, also zumindest als Kunde würde ich mich dagegen wehren, wenn ich plötzlich. Bevor wir jetzt weitermachen.
Wir sollten, wir haben noch eine halbe Stunde, vielleicht sollten wir wieder jetzt kurz zum Schluss kommen lassen, um dann die halbe Stunde zu nutzen für Fragen, die sich nicht jetzt direkt auf die Sätze, die er spricht, beziehen, sondern auch auf Sachen, die er vorher gesagt hat.
Sehr gut. Ja. Also ich würde jetzt gerne noch erklären, was diese BSD-Lizenzen eigentlich sind. Auch wenn es einen großen Teil hier im Raum gibt, die das schon wissen. Also nochmal, GNU-GPL, Umwandlung in nicht freie Software nicht erlaubt. Kombination nur mit ebenfalls freien Komponenten erlaubt. GNU Lesser General Public License, Umwandlung in nicht freie Software ist wiederum nicht erlaubt. Kombination auch nur mit nicht freien Software-Komponenten ist erlaubt. Kombination auch mit nicht freier Software. Jetzt diese BSD-Typ-Lizenzen, da ist eine Umwandlung auch in nicht freie Software erlaubt. Und die Kombination ist selbstverständlich dann auch mit nicht freien Komponenten erlaubt. Das heißt, das ist die Lizenz, die am meisten erlaubt und am wenigsten Freiheit garantiert, weil der Benutzer der Software nicht die Garantie hat, dass die nächste Version ebenfalls wieder freie Software sein wird. Wobei nächste Version jetzt heißt, von irgendwem modifiziert. Der Autor darf natürlich jederzeit seine Lizenzbedingungen ändern, aber irgendwelche Dritte dürfen das im Fall der BSD-Lizenz eben auch tun. Da darf nicht nur der Autor die Lizenz ändern, sondern auch jeder Dritte. Das ist manchmal ein Problem. Zum Beispiel gab es im X-Windows-System, also der grafischen Benutzeroberfläche praktisch aller Unix-Systeme, also genau genommen im X386-Projekt, gab es das Bemühen, das von bisher BSD-Lizenz auf eine restriktivere Lizenz umzubasteln. Es gab dann heftige Proteste, es wurde also in diesem Fall noch nicht durchgeführt. Nur im Fall einer GPL hätte das überhaupt gar nicht erst passieren können. Also wir haben Glück gehabt, das X-Windows-System bleibt freie Software, das ist aber nicht garantiert. Es wäre garantiert bei einer der beiden GNU-Lizenzen. Das also die BSD-Lizenzen. Je nachdem, wie man zu dem Thema Freiheit steht, kann man dazu also verschiedener Ansicht sein und eine dieser Lizenzen für seine freie Software wählen. Oder man kann natürlich auch nicht freie Software produzieren. Das kann jeder machen, wie er es für richtig hält. Wir vom GNU-Projekt halten es für moralisch höher stehend, die Information freizulassen, den Benutzern unserer Software die Freiheiten zuzusichern, die Software zu benutzen, zu modifizieren, weiterzugeben und auch modifiziert weiterzugeben. So, jetzt gibt es Gefahren für dieses ganze System. Es hat sich ja bereits seit dem Jahr 1984 bis heute wacker gehalten. Im Gegenteil, es ist explosionsartig gewachsen. Trotzdem gibt es Gefahren, die dieses ganze System kippen lassen können. Und die im Moment wichtigste Gefahr ist die der Softwarepatente. Dazu muss man jetzt überlegen, was ist überhaupt ein Patent, Patentrecht und so weiter. Ein Patent ist ein zugesichertes Monopol für die Nutzung einer Erfindung um den Preis der Veröffentlichung. So, mein Notebook hat gerade Hunger. Ich muss mir jetzt eine Steckdose nehmen. Moment. Zugesichertes Monopol auf die Nutzung einer Erfindung um den Preis der Veröffentlichung. Das heißt, der Erfinder, der seine Erfindung patentieren lässt, muss sie veröffentlichen. Das ist auch der eigentliche Sinn des Patents, nämlich die Erfindung soll von größtmöglichem Nutzen für die Gesellschaft sein. Das ist es, was der Staat mit alledem bezweckt, mit dem Patentrecht. Und eine Erfindung, die wieder mit dem Tod des Erfinders wieder aus der Welt verschwindet, naja, da hat die Welt nicht mehr viel von. Das heißt, der Erfinder wird motiviert, seine Erfindung zu veröffentlichen, statt sie unter Verschluss zu halten. Und als Entlohnung erhält er ein Patent, das ihm die einzige Nutzung zusichert. Naja, das war vor 100 Jahren eine ganz tolle Sache. Im Bereich der Software ist das ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar nicht nur, was freie Software betrifft, sondern überhaupt, was Software betrifft. Auf dem Gebiet der Software gehört das Erfinden zum absoluten Alltag. Das ist völlig selbstverständlich, dass man etwas erfindet. Und ein geniales Patent, das also nur dem Erfinder bestimmte Sachen zubilligt, da kann es also durchaus passieren, dass der nächste Softwareentwickler plötzlich verklagt wird und sich keiner Schuld bewusst ist, weil er zufällig dasselbe erfunden hat. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Letztes Jahr im Mai gab es dazu im Bundeswirtschaftsministerium eine Konferenz, da wurde ein Patent vorgestellt auf die mehrdimensionale B-Baum-Datenbankstruktur. Also man benutzt den Standardalgorithmus der B-Baum-Datenbankstruktur jetzt in mehrdimensionalen Datenstrukturen. Klingt toll. Also die Patentschrift, die liest sich wirklich wie die geniale Erfindung. Da hat jemand jahrelang Entwicklungsarbeit reingesteckt und natürlich steht ihm alleine das Nutzungsrecht daran zu. Ich habe es gesehen und mein erster Anblick war, das mache ich doch dauernd. Nicht nur dieses Patent, da war eine ganze Reihe von Patenten vorgestellt worden, wo ich über drauf geschaut habe, ja, das ist für einen Softwareentwickler völlig selbstverständlich, dass er darauf kommt, dass er in dem Moment, wo der Kunde danach fragt, dass er das dann für den Kunden erfindet. Das gehört zu unserem Arbeitsalltag, dafür werden wir bezahlt. Eine Software, die ich veröffentliche, enthält jetzt im Falle des GNU-Pascal-Compilers zum Beispiel ungefähr 4 Millionen Zeilen Quelltext, von denen ich selbst ungefähr 200.000 geschrieben habe. Die 3.800.000, die kenne ich noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, welche Erfindungen da drin alle schon gemacht worden sind. Und ja, jetzt kann die Situation eintreten, dass ich dafür vor Gericht gezerrt werde, dass ich hier geistiges Eigentum von irgendwelchen Dritten mitverwende, obwohl ich die vorher nie gesehen habe, deren Erfindungen. Ich habe mir das alles selbst ausgedacht, aber jemand anderes hatte es sich vorher auch schon mal ausgedacht und verbietet mir durch das Patent, dieselbe Erfindung noch einmal zu erfinden. Das hat weitreichende Folgen. Die Softwareentwicklung wird dadurch zu einem Minenfeld. Und zwar jetzt nicht nur für freie Software, sondern überhaupt. Ich schreibe irgendwelche Software, habe dabei zufällig eine Idee, die jemand schon vor mir hatte und sofort ist meine Software illegal. Ja gut, wer weiß das denn schon, kann man jetzt sagen. Wenn man moralisch keine Bedenken hat, gegen geltendes Recht zu verstoßen, kann man sich auf den Standpunkt stellen, das merkt doch keiner, dass ich das nochmal erfunden habe und gegen Patentrecht verstoße. Ich habe es ja selber nicht gewusst. Naja, es ist trotzdem illegal. Eine große Firma, die ihre gesamte Existenz an eine selbstgeschriebene Software hängt und dann plötzlich im Nachhinein erfährt, diese Software ist illegal, weil sie gegen Patentrecht verstößt, hat ein Problem. Nur die ganz, ganz großen Firmen, die selbst Hunderte, Tausende von Patenten besitzen, können dann noch sagen, ja Moment, ihr habt ja auch Software. Die verstößt aber gegen unsere Patente. Und dann wird kreuzlizenziert. Ihr dürft unsere 1.000 Patente benutzen, dafür dürfen wir eure 1.000 Patente benutzen. Die Zahl 1.000 ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, die ist eher so eine Art untere Abschätzung. Also um solche Zahlen geht es hier. In einer einzigen Software sind mal eben locker 1.000 Patente verletzt. Das ist so komplex ist Software. Das würde übrigens bei Hardware nicht gehen, weil jede Hardware-Komponente Verschleiß hat und vielleicht doch nicht ganz so ideal ist, wie es in den Spezifikationen steht. Bei Softwarekomponenten geht das. Das ist Information, die verschleißt nicht. Die kann man kombinieren, beliebig. Software besteht typischerweise aus Tausenden von potenziell patentfähigen Ideen. Das ist das Minenfeld der Softwareentwicklung. Naja, wenn Ideen patentiert sind, dann darf ich sie nicht mehr mitverwenden. Das heißt, es gibt keine unabhängigen Standards. Stichwort MP3. Es ist nicht zulässig, einen MP3-Encoder als freie Software zu schreiben. Es gibt noch mehr solche Patente, zum Beispiel Videokonferenz. Es gibt keine freie Videokonferenz-Software. Ja?
Es gibt ja bei Patentanmeldungen schon die Bedenken, ob das üblich ist, in der Branche das so zu benutzen, ob genügend
Ja, also es geht gerade um die Frage der Erfindungshöhe, ob wirklich ein schöpferischer Akt stattgefunden hat. Die Patente existieren bereits und ich würde zu allen Patenten, die ich bis jetzt gesehen habe, sagen, das ist völlig selbstverständlich. Bloß, wenn ich jetzt dagegen ankämpfe, rein theoretisch sichert mir das Patentrecht sogar zu, die alle anzufechten, die Patente. Sagen wir mal, meine Software enthält 1000 Patente und die betrachte ich alle, also ich habe mir alle Patentschriften natürlich durchgelesen und ich betrachte alle diese Patente als völlig offensichtlich, das hätte man immer so gemacht. Dann kann ich für jedes einzelne dieser Patente jetzt ein Verfahren anschmeißen, um dieses Patent anzufechten. Und für jedes einzelne Verfahren muss ich natürlich die Anwälte bezahlen. Ich glaube, ich brauche in meinem ganzen Leben nichts anderes mehr zu machen. Das hat eh keinen Sinn. Also das ist das Problem der Praxis. Die Praxis der Patentierung in Europa hat dem bereits widersprochen, dass es möglich wäre, die Erfindungshöhe so hoch anzusetzen, dass man da, dass das Ganze noch für die Praxis tragbar wäre. Auch da möchte ich jetzt nicht zu viel auf Details eingehen, damit wir gleich noch Zeit haben, das ausführlicher zu diskutieren. Stattdessen schreibe ich an, wo man das nachlesen kann, nämlich beim FFII. .org war das, glaube ich. Förderverein für eine freie informationelle Infrastruktur. Dort gibt es auch ein Bestiarium der schlimmsten Patente. Kann man sich das also durchlesen? Das ist ziemlich lang. Man kann sich die Dinge auch auf CD schicken lassen, denn das alles übers Internet zu lesen, da sitzt man Monate dran, um das herunterzuladen. FFII, Förderverein für eine freie informationelle Infrastruktur, ist da der Ansprechpartner. Gut, Softwarepatente, freie Software, ist zwar besonders gefährdet, weil man da leichter reingucken kann. Es ist leichter, eine Patentverletzung festzustellen. Und es gibt Leute, die gezielt freie Software abschießen wollen, die es auch angekündigt haben, Stichwort Halloween-Dokumente, die angekündigt haben, sie würden die Nutzbarkeit des Patentrechts gegen freie Software untersuchen. Insofern ist freie Software besonders betroffen, aber zunächst mal sind Softwarepatente ein Problem für sämtliche Softwareentwickler, auch die von nicht freier Software. Auch für die Lehre, ja.
Ja.
Richtig, auch für die Lehre. Es gibt Ausnahmeregelungen, dass die in der Lehre weiter eingesetzt werden dürfen. Aber das ist natürlich trotzdem ein Problem, wenn ich als Informatikprofessor meinen Studenten alle Standardalgorithmen erkläre und ihnen dann nach bestandener Prüfung erzähle, so, liebe Studenten, das dürft ihr jetzt alles wieder vergessen, denn das dürft ihr alles nicht einsetzen, wenn ihr jetzt selbst Software entwickelt. Dann ist das trotzdem ein Problem für die Lehre, auch wenn die Patente in der Lehre trotzdem verwendet werden dürfen. Gut, das ist aber nicht die einzige Gefahr. Nämlich, Vorsicht da hinten, hier steht GNU Linux und freie Software im Gegensatz zu Linux und Open Source Software. Wenn man über eine Messe wandert, CeBIT, Linux-Tag, und dort irgendein Unternehmen anspricht, dann kriegt man häufig gesagt, wir unterstützen Linux. Dann frage ich nach der Lizenz. Ja, das ist kommerziell. Ist es denn frei? Nee, das müssen Sie bezahlen. Ist es freie Software im Sinne des GNU-Projekts? Im Sinne des was? Das Problem ist, dass einige Firmen, die sich jetzt groß Linux auf die Fahne schreiben, sich mit all dem, was ich heute erzählt habe, überhaupt nicht beschäftigt haben. Die sehen nur neue Plattformen, ist zurzeit in aller Munde, wird sogar staatlich gefördert. Oh ja, wir unterstützen diese Plattform. Nein, sie nutzen diese Plattform für eigene Belange aus, indem sie eine nicht freie Software schreiben, die dann unter einem freien Betriebssystem läuft. Aber diese Firmen tragen nichts zu diesem Betriebssystem bei. Es kann sein, dass dieselbe Firma sich dann später entschließt, es eben doch zu dieser ganzen tollen Sache beizutragen. Das war zum Beispiel bei Star Division der Fall. Inzwischen ist das ja Sun. Star Office für, in Anführungszeichen, Linux war zunächst einmal eine nicht freie Software. Inzwischen gibt es aber Open Office für GNU Linux, nämlich eine freie Software. Ist alles nicht so ganz unproblematisch, weil diese Software nicht von vornherein als freie Software entwickelt wurde, gibt es da einige praktische Schwierigkeiten, aber nichtsdestoweniger, diese Software wurde jetzt unter der GNU-GPL freigegeben. Toll, das ist eine wirkliche Unterstützung der freien Software, Aber trotzdem, es gibt viele Firmen, die ganz groß Werbung damit machen. Wir unterstützen auch Linux. Und in Wirklichkeit unterstützen sie nur nicht freie Software, die auf der freien Plattform GNU Linux läuft. Es gibt auch Distributionen, die diese nicht freie Software mit verteilen. Das nennt man dann Value Added. Also Wert hinzugefügt. Eine vielleicht korrektere Bezeichnung von Richard Stallman stammt, die wäre Freedom Subtracted, Freiheit entzogen, Freiheit abgezogen. Denn es ist nicht freie Software mit drauf auf diesen CDs. Ich darf nicht mehr die ganzen CDs nehmen und für meinen Freund kopieren. Ist nicht mehr zulässig, weil da sind ja auch nicht freie Komponenten drauf, die muss ich erst runterwerfen. Der Rest ist dann vielleicht wieder frei. Weiß ich's, steht es drauf? Auch das ist eine Frage, die sich die Distributoren des GNU-Linux-Systems stellen müssen. Ist die Lizenz immer richtig ausgewiesen? Bei mancher Software weiß man es gar nicht, wenn man sie benutzt, ob sie frei ist oder nicht. Das sind alles wichtige Fragestellungen. Nicht freie Bibliotheken sind ein weiteres Problem. Wenn jetzt die Autoren freier Software hingehen und eine freie Software entwickeln, aber sie verwenden eine nicht freie Bibliothek, ja, dann ist die Software, die dabei rauskommt, auch nicht frei. Nicht wirklich, sagen wir mal. Das ist so ein Zwischending. Das ist ein Problem. Die grafische Oberfläche KDE für GNU Linux, die insbesondere auch bei der SUSE-Distribution mit als Standard eingeführt wurde, war lange Zeit unter einer Lizenz, die nicht wirklich frei ist. Also die Qt-Lizenz. Die Qt-Bibliothek war ursprünglich unter einer nicht freien Lizenz. Später wurde sie dann unter einer gerade so freien Softwarelizenz freigegeben. Jetzt erst wurde die Version 2, war es glaube ich, der Qt-Bibliothek unter der GNU-GPL freigegeben. Wohlgemerkt GPL, nicht LGPL. Das ist in Ordnung. Trotzdem, es gibt, also das ist eine Falle, wo die Entwickler freier Software, die es eigentlich gut meinen, gerne hereintappen. Sie möchten schnell, möglichst schnell eine freie Software entwickeln, um das dem GNU-Projekt zu geben und übersehen dabei, dass sie nicht freie Bibliotheken mitbenutzen und dabei andere zwingen, sich ebenfalls diese nicht freien Bibliotheken zuzulegen. Weiteres Problem sind proprietäre Protokolle und Datenformate, dass also ich irgendwelche Daten lesen muss und speichern kann in einem Format, das eben nicht offen liegt. Auch hier wird einem Freiheit entzogen. Und ein weiteres Problem ist Hardware, die ohne Spezifikationen herauskommt. Ich habe in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass ich irgendwelche Hardware beim Kunden vorfinde, wo im Handbuch gerade mal drin steht, dass man das Gerät auf eine waagerechte Unterlage stellen und den Stecker in eine Steckdose stecken muss und den Rest macht alles der Windows-Treiber. Ich weiß noch, als ich 1984 meinen ersten Computer kaufte, da war etwas bei, was wir heute Grafikkarte nennen. Damals hieß es 80-Zeichen-Karte. Da war in gedruckter Form der Quelltext des ROM-BIOS mit drin. Mit Kommentaren. Man konnte das eh nicht verändern, es war fest eingebrannt. Aber der Hersteller war so freundlich, mir wirklich die vollständigen Informationen über diese Hardware-Komponente in das Handbuch zu schreiben. Ich habe es damals nicht sofort verstanden. Ich habe lange gebraucht, bis ich es verstanden habe. Heutzutage ist es so, selbst wenn ich danach frage, wenn ich bereit bin, das zu bezahlen, dieses Wissen, ich kriege es nicht mehr. Die Hardware wird als Blackbox verkauft, ich habe keinen Zugriff mehr darauf. Es ist dann auch nicht mehr ohne weiteres möglich, einen Treiber für ein freies Betriebssystem zu schreiben. Und auf die Weise kann man also auch den freien Betriebssystemen Schaden zufügen und viele Softwarehersteller haben extra deswegen bestimmte Verträge mit Hardwareherstellern geschlossen, um halt sich da ein Monopol weiter auszubauen. Das sind also Gefahren, mit denen wir umgehen müssen. Damit komme ich zum letzten Punkt, nämlich der Free Software Foundation Europe. Jetzt am 24. April haben wir die Free Software Foundation Europe gegründet, die sich mit all diesen Problemen, die jetzt auf uns zukommen, befassen wird, die ein Kompetenzzentrum für freie Software zur Verfügung stellen wird, an das sich zum Beispiel jetzt Politiker und Industrie wenden können. Verwaltung von Spendengeldern ist ein ganz wichtiger Punkt. mit dem sich die Free Software Foundation Europe beschäftigen wird. Denn wenn jetzt jemand spendet, naja, er weiß ja nicht, er möchte gerne an das GNU-Projekt spenden. Wo ist das denn? Wer ist das überhaupt? Ja, das nächstgelegene, der nächstgelegene Ansprechpartner war bis jetzt die Free Software Foundation in den USA. Jetzt ist es halt die Free Software Foundation in Europa. Und wir haben eine sternförmige Verwaltungsstruktur aufgebaut. Die Free Software Foundation Europa besteht zunächst mal aus einem eingetragenen Verein, der hier in Deutschland sitzt. Und jetzt gibt es noch weitere Vereine in sämtlichen europäischen Ländern, wobei Europa ist jetzt der Kontinent gemeint und nicht unbedingt die EU. Frage war nach rechtlichen Problemen bei dieser Struktur. Ja, die gibt es. Deswegen wurde die Free Software Foundation auch am 24. April 2001 gegründet und nicht irgendwann im Jahr 2000 schon. Wir mussten da also mit Anwälten jede Menge bürokratische Hürden nehmen, bevor wir diese Struktur wirklich gründen konnten. Die Satzung wurde also mit sehr, sehr viel Sorgfalt so zusammengestellt, dass sie also eine Integrität über ganz Europa hinweg sichert und in jedem Land dem jeweiligen Recht auch genügen kann. So, jetzt haben wir also diese sternförmige Struktur mit den jeweiligen lokalen Chapters, den Kapiteln der Free Software Foundation Europe. Und dann gibt es zusätzlich noch die Associated Organizations, die assoziierten Organisationen. Und zwar ist es so, dass die Free Software Foundation Europe keine Mitglieder so ohne weiteres aufnimmt. Das sind keine Vereine, in die man eintritt, wenn man gerade Lust darauf hat und austritt, wenn man keine Lust mehr darauf hat, sondern jedes Mitglied der FSF Europe muss in der Lage sein, diesen Vortrag hier zu halten. Das sind also Leute, bei denen wir genau darauf achten, dass sie die Prinzipien, die Philosophie der freien Software wirklich verstanden haben und nicht hinterher hingehen und sagen, oh, wir können so und so viele Milliarden Spendengelder kriegen, wenn wir unsere gesamten Rechte an den Quelltexten an diese große Firma in den USA verkaufen. Ich habe das mal eben gemacht. Das möchten wir vermeiden. Also das sind keine basisdemokratischen Organisation, wo jeder, der gerade Lust drauf hat, Mitglied werden kann, sondern Mitgliedschaft muss beantragt werden, dann entscheiden wir darüber, ob dieses Mitglied zur Free Software Foundation Europe zugelassen ist. Deswegen gibt es die assoziierten Organisationen, da ist es anders. Das sind wirklich Organisationen, denen man einfach beitreten kann. Das sind auch Organisationen, die zum Teil schon wesentlich länger bestehen als die Free Software Foundation Europe selbst, zum Beispiel April in Frankreich. Und die Leute, die in der Free Software Foundation Europe selbst sind, die haben natürlich auch mit diesen assoziierten Organisationen großen Kontakt. Zum Beispiel Bernhard Reiter ist der Kanzler für Chapter Germany, also für den deutschen Teil der Free Software Foundation, ist gleichzeitig Vizepräsident des FFII. Also der FFII ist eine solche assoziierte Organisation. Jo, mehr darüber gibt es unter fsfeurope.org. Und am 5. bis 7. Mai 2001, also gar nicht mehr so lange hin bis dahin, haben wir in der Villa Vogelsang in Essen ein erstes Mitgliedertreffen der Free Software Foundation Europe. Und das ist ab 19 Uhr öffentlich und ab 17 Uhr gibt es bereits eine Pressekonferenz. Wer also Interesse daran hat, mit uns, also mit der Free Software Foundation Europe selbst zu reden, der ist herzlich eingeladen, sich uns genauer anzuschauen. Am 5. Mai 2001 in der Villa Vogelsang in Essen-Horst, Antonienallee 1, erstes Mitgliedertreffen der Free Software Foundation Europe. Ab 19 Uhr öffentlich, ab 17 Uhr Presse. So, das war das, was ich erzählen wollte. Es hat jetzt länger gedauert, weil zwischendurch auch schon Fragen gestellt worden sind. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, auf weitere Fragen einzugehen. Und dazu stehe ich dann jetzt erstmal zur Verfügung. Dankeschön. Die Frage war jetzt, wenn jemand, wenn jemand Wissensvorsprung hat und den nutzen möchte, Time to Market als Stichwort, und seine Software deswegen nicht freigeben möchte, um diesen Wissensvorsprung zu halten. Ja, dazu kann ich zunächst mal Folgendes sagen. Der Wissensvorsprung ist da. Und unabhängig davon, ob die Software jetzt unter einer freien Lizenz steht oder nicht, hat der eigentliche Autor diesen Wissensvorsprung. Und die Praxis hat gezeigt, dass dieser Wissensvorsprung so groß ist, dass das Geschäft laufen kann, auch wenn die Software als solche frei weitergegeben werden kann, weil einfach der Service nur bei diesem einzelnen Unternehmer liegt. Der Kunde, der diese Software irgendwo aus den Weiten des Internet heruntergezogen hat und jetzt festgestellt hat, oh, das ist das, was ich brauche, der braucht Support. Und der wird sich nur an denjenigen wenden können, der diesen Wissensvorsprung hat.
Ja, vielleicht kann ich gleich was zu sagen. Also du hast ja ziemlich ausführlich zu den diversen Lizenzmodellen was gesagt und zu den Gefährdungen, die den freier Software ausgesetzt ist. Und auch deine Antwort gerade auf die Frage, welches Argument man gegen die sozusagen Proprietärhaltung von Software aufbringen kann. Was mich interessieren würde, ist, ob es eine FSF und auch eine FSFE Überlegung gibt, ob man aus diesem philosophischen Hintergrund, den man sich mal erarbeitet hat, also Freiheit, Information und die vier Grundrechte nutzen, verändern, weitergeben, ob man daraus irgendwie auch Gedanken gewinnen kann, die nicht irgendwann wieder darin enden, dass man sich fragt, wie verdiene ich damit Geld? Denn diese Argumentation, das Antworten auf Fragen, wie bringe ich meinen Wissensvorsprung zur Marktmacht, das ist ja eigentlich genau das. Also diese Fragen zu stellen und zu beantworten und irgendwie positiv umzusetzen, das ist das, was die OSI macht, die Open Source Initiative. Die versuchen, den philosophischen Kern beiseite zu lassen und sich Strukturen und Modelle zu überlegen, wie man trotz Freiheit Geld machen kann mit diesen Dingen. Und es nicht um die Philosophie geht und nicht um irgendwie den Prozess, in dem es entwickelt wird, der kommt ja in der FSF eigentlich gar nicht vor. Und es geht nur darum, es gibt den abstrakten Informationsbegriff, diese Informationen sind frei und Punkt. Und alles andere wird gar nicht thematisiert. Oder sehe ich das falsch?
Also die Frage, versuche ich jetzt mal zu wiederholen, geht dahin, ob es möglich ist, sich mit der Philosophie von freier Software zu befassen, ohne dann immer sofort sich die Frage stellen zu müssen, wovon kann man denn dann leben? Und eine Antwort ist, die Free Software Foundation hat sich immer von Anfang an auch mit der Fragestellung befasst, ob man davon leben kann. Einfach deswegen, weil das immer die erste Frage ist, mit der wir konfrontiert wurden. Das war immer das erste Vorurteil, davon kann man ja gar nicht leben. Und die Antworten dazu stehen im GNU-Manifest. Das ist auch unter http://www.gnu.de in der deutschen Übersetzung abrufbar. Da drin stehen einige Argumente, wie man eben trotz der Freiheit Geld mit der ganzen Sache verdienen kann. Demnächst wird es einen Vortrag von Bernhard Reiter geben, wie man konkret die Freiheit in seine Wirtschaft mit einbeziehen kann, wie man sozusagen mit der Freiheit Geld verdienen kann. Das heißt, wir befassen uns sehr viel mit dieser Fragestellung. Ja?
In einem Moment meinte man, glaube ich, wenn man das so betrachtet, wenn so viele hinsteckt, wie man, ob man denn überhaupt damit Geld finden muss, ob man den Geldaspekt nicht mal irgendwann nach hinten schiebt und einfach nur, wie es der Stefan ganz zu Anfang der Begrüßung sagte, programmieren aus Spaß erstmal primär umsetzt, ohne direkt etwas anzufangen. Boah, das sieht so aus, wenn wir das noch nicht haben. Also schreibe ich das Programm jetzt mal und eigentlich möchte ich mit Geld verdienen. Also dieses Geld für die wegzulassen, weil also das ist einfach so zu sehen, aber es fehlt jetzt, wäre ganz gut, wenn ich es hätte. Und weil ich gerade lustig bin, schreibe ich mir das und stelle erstmal die GPL meinetwegen oder die GLPL, ist ja auch egal, gewonnen hat. Und alles andere ist nicht erstmal nicht gemacht, wenn man keine
Frage. Ja, also die Frage ist, ob es nicht möglich wäre, diesen Geldaspekt ganz außen vor zu lassen und Software einfach nur zu schreiben, weil es einem Spaß macht, ohne jetzt immer daran zu denken, woher kriege ich meine nächste Monatsmiete.
Vor allem die Frage, inwieweit man das die Monatsmiete und der Einkauf bei dem Supermarkt was als Zentrum der Bemühungen.
Zentrum der Bemühungen, also dass, ob man es nicht schaffen könnte, dass die Software eben nicht mehr Zentrum der Bemühungen ist, das nicht mehr Zentrum der Bemühungen ist, damit sein Geld zu verdienen. Nun, dann ist das
die Überlegung. Dass
das
im Tag damit sein Geld verdienen. Und es geht ja auch um die Frage des ideellen Wertes, des ideellen Zieles, Freiheit der Information herzustellen.
Also das ideelle Ziel, freie Software herzustellen, ist sicherlich ein ganz wichtiger Antriebspunkt für diejenigen, die sich mit freier Software beschäftigen. Und wenn ich da relativ viel von Geld rede, dann deswegen, weil ich einfach von irgendetwas leben muss. Wenn das gesichert ist, dann habe ich natürlich überhaupt keinen Grund mehr, mich mit dieser Fragestellung zu beschäftigen. Es ist aber so, dass das System, wenn es aus sich heraus lebensfähig sein soll, dann darf man es nicht zulassen, dass es immer einen finanziellen Input von außen braucht. Also ich kann mich nicht darauf verlassen, ich verlasse mich jetzt alleine auf Spendengelder und lebe davon, sondern ich muss mir auch irgendwelche Gedanken zu dem Thema machen, wie kann ich mein System am Leben erhalten. Und gerade bei Software ist die Frage relativ leicht zu beantworten, denn Software ist etwas, was man in der Wirtschaft unterbringen kann. So, bitteschön.
Es geht ja um FSF-Klug, ob hier im Wesentlichen, und das sind ja Fragen, die man an anderer Stelle noch so diskutieren können. FSF ist ja insbesondere gegründet worden, um eine der drei von Fragen, die sozusagen mit dem realen Leben zu tun haben, zu bündeln und zu klären. Insbesondere die ganze Reihe auch von diesen rechtlichen Fragen, die angesprochen sind, im Zweifelsfalle sozusagen als eine gebündelte Kraft zu realisieren. Ich würde vielleicht noch zwei, drei Worte interessieren, was FSF Europe sich auf die Fahnen geschrieben hat, weil das ist noch nicht so richtig klar geworden, wo sozusagen FSF Europe seine wirklichen, warum sozusagen.
Warum FSF Europe?
Und so weiter, FPP und anderen FSF in den USA. Was ist das spezielle Ziel? Auch diese rechtlichen Auseinandersetzungen vielleicht.
Ja, genau das ist das Ziel, also eins der Ziele. Die Free Software Foundation Europe wurde gezielt als Gegenstück zur Free Software Foundation USA geschaffen, um hier den europäischen Gegebenheiten besser Rechnung tragen zu können. Wenn jetzt zum Beispiel ein Lizenzstreit ausbricht, was ja jederzeit passieren kann, irgendjemand hat die GNU-GPL verletzt, hat Quelltexte genommen und in nicht freie Software eingebaut. Jetzt muss jemand rechtlich tätig werden, juristische Schritte unternehmen. Wenn jetzt die Free Software Foundation in den USA hingeht und jemanden in Deutschland verklagt, dann gibt es Probleme, ganz praktische Probleme, wo kriegen die einen Anwalt her, nach welchem Recht wird jetzt überhaupt entschieden und so weiter. Und das sind alles Fragestellungen, mit denen sich die Free Software Foundation Europe beschäftigt. Dann eben Ansprechpartner für Politiker, wenn ein deutscher Politiker jemanden sprechen möchte zum Thema freie Software, wo geht er hin? Und die assoziierten Organisationen haben alle ihre konkreten Ziele, das zum Beispiel FFII, Förderverein für eine freie informationelle Infrastruktur. Der Name sagt schon bestimmte Ziele aus, die dieser Verein hat. Freie informationelle Infrastruktur, es geht aber nicht ganz gezielt um freie Software und man kann keine definitive Aussage zum Thema Philosophie des GNU-Projekts erwarten, einfach weil jeder Mitglied werden kann in diesem Verein, woran nichts verkehrt ist. Es ist ja eben auch eine sehr, sehr gute Beziehung zwischen dem FFII und der Free Software Foundation Europe, aber es sind halt unterschiedliche Zielsetzungen. Hm. Ja. Hm? Länder, die jetzt Europa sind und nicht EU, sollen natürlich mit einbezogen werden. Bis jetzt sollen heißt, wir suchen noch Leute, die es machen. Wir haben also Kontakte in alle europäischen Länder geknüpft, soweit wir das bis jetzt konnten. Und in Deutschland und in Frankreich sind wir am weitesten. Und wir haben jetzt eben am Dienstag das Chapter Germany und die Free Software Foundation Europe gegründet. Chapter France steht unmittelbar bevor. Und für andere europäische Länder, ob jetzt EU oder nicht EU, suchen wir noch Ansprechpartner und assoziierte Organisationen. Also Mitglieder für das FSFE-Kernteam und assoziierte Organisationen. So, ich denke, weil der nächste Vortrag hier starten soll, müssen wir jetzt die letzte Frage. Ja. Also die Frage war jetzt, was ist noch übrig von der Philosophie, wenn jeder selbst die Entscheidung treffen kann, unter welche Lizenz er seine Software stellen kann und wenn die Software nicht nur von Freiwilligen, sondern eben auch als Lohnarbeit erstellt wird. Die Antwort muss man suchen, nicht beim Autor der freien Software, sondern beim Benutzer der freien Software. Der Autor ist sicherlich wichtig und er soll auch Spaß dabei haben, diese freie Software zu schreiben. Wenn er dafür Geld kriegt, dann ist das nicht unbedingt verkehrt. Freue ich mich auch jedes Mal drüber. Aber das Entscheidende bei der freien Software ist nicht der Autor, sondern der Benutzer, der diese Software bekommt. Und die Frage ist, wie viel bekommt dieser Benutzer? Bekommt er das Recht, die Software in bestimmter Weise zu verwenden oder ist ihm alles verboten, wie bei dem Auto mit der zugeschweißten Motorhaube? Und da ist die Philosophie zu suchen. Die Frage, die sich stellt, ist, welche Rechte bekommt der Benutzer dieser Software mit? So, und ich denke, jetzt müssen wir diesen Vortrag beenden. Die Nächsten möchten gerne anfangen. Wie sieht's aus?
Ich habe noch eine Frage, und zwar zu der Sache mit der Unterscheidung zwischen Hardware und Software. Und zwar ist ja ein Gründungsprojekt auch von freier Hardware geregelt.
Ja.
Wäre es denn vielleicht besser, statt freier Hardware den Ausdruck Hardware mit freiem Bauplan zu verwenden?
Ja. Würde ich auf jeden Fall so sehen. Die Frage freie Hardware, ob dieser Begriff so eigentlich Bestand haben kann, die würde ich mit einem Nein beantworten. Freie Hardware in dem Sinne kann es nicht geben, weil Hardware nicht kopiert werden kann. Aber man kann, der Ausdruck ist insofern missverständlich. Also es wäre besser freie Baupläne, freie Hardware-Spezifikationen, solche Dinge. Die Information ist das, was frei ist. Die Hardware als solche, die muss hergestellt werden. Die kostet pro Stück, die man sie herstellt und so weiter. So, der nächste Vortrag soll anfangen. Bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Und ich bleibe jetzt noch eine Weile hier, wahrscheinlich auch bis zur Key-Signing-Party, ohne das jetzt versprechen zu können. Aber ich stehe hier auf jeden Fall noch hier außerhalb für Fragen zur Verfügung. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die gute Unterstützung.